Echte Stimmen?
Echte Stimmen.
Ohne Selbsthilfe, ich übertreibe, glaube ich nicht, wenn ich sage, wäre ich heute nicht mehr. Selbsthilfe war mehr als ein Strohhalm. Selbsthilfe war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Leben.
Weil Selbsthilfe süchtig macht. Das ist die Antwort auf die Frage, warum unser heutiger Gast bereits seit 42 Jahren in der Selbsthilfe aktiv ist. Wir nehmen euch heute mit auf eine kleine Zeitreise durch die Berliner Selbsthilfe. Was waren damals die ersten Schritte ohne Selbsthilfestruktur und Kontaktstellen? Was hat sich in der Gesellschaft und Ärzteschaft in Bezug auf Depression und Selbsthilfe verändert? Wie können so schwere Themen wie Gruppenausschluss und Trauerfall mit kreativen Methoden in der Gruppe gelöst werden? Und warum gibt es Fortbildung für Menschen, die an Gruppen teilnehmen? Das und noch mehr erfahrt ihr jetzt.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Stimmen, dem Berliner Selbsthilfe-Podcast. Dies ist übrigens unsere 50. Folge Echte Stimmen und dazu passt auch unser heutiger Gast sehr gut, da er schon sehr lange in der Berliner Selbsthilfe ist. Wir haben nämlich Manfred Bischke-Behm bei uns. Ja, und wir, das sind
Anne
und Kyra. Ja, das bin ich. Und Manfred, schön, dass du da bist. Manfred ist seit 1982 in der Berliner Selbsthilfe aktiv, selbst betroffen und pflegende Angehörige. Du, Manfred, bist Gründungsmitglied des Arbeitskreises Fortbildung in der Selbsthilfe, Gründer des Selbsthilfenetzwerks Angst und Depressionen Berlin-Brandenburg und Leiter des Forums Angst und Depression und auch noch Buchautor. Auf deine Bücher kommen wir später auch nochmal zurück.
Aber als erstes würden wir gern von dir wissen, warum macht Selbsthilfe süchtig und was ist so positiv daran?
Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Manfred, wie schon gesagt. Ein bisschen habt ihr schon von mir erfahren. Selbsthilfe macht süchtig. Ja, warum machen andere Sachen süchtig? Sie machen süchtig, wenn man glaubt, dass das, was man zu sich nimmt oder produziert, einem ein besseres Leben bescheren kann. Im Falle Selbsthilfe ist es tatsächlich der Fall. Ohne Selbsthilfe, ich übertreibe, glaube ich nicht, wenn ich sage, wäre ich heute nicht mehr. Selbsthilfe war mehr als ein Strohhalm. Selbsthilfe war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Leben.
Was genau begeistert dich so an der Selbsthilfe?
Ja, mich begeistert bei der Selbsthilfe, dass man nicht nur Hilfe erfahren kann, sondern dass, obwohl man Betroffener ist, egal mit welcher Problematik, anderen helfen kann. Und dieser Effekt, gebraucht zu werden und anderen helfen zu können, ist ein sehr hoher Wert, der möglicherweise anfänglich nicht so erkannt wird. Anfangs habe ich auch gedacht, ich in der Selbsthilfe, Hilfesuchender, wie soll ich anderen helfen können? Aber das hat sich sehr schnell herausgestellt, dass das durchaus möglich ist und ein sehr wertvoller Punkt in der Selbsthilfe ist. Zum anderen, wenn die Selbsthilfe funktioniert, ich sage gerade, wenn die Selbsthilfegruppe funktioniert, dann weiß man, dass man nicht allein ist mit seiner Problematik. Man ist unter sich, man wird verstanden, man muss sich nicht erklären. Und das, finde ich, ist ein sehr wichtiger Punkt. Beispiel. Anfänglich suchte ich eine Selbsthilfegruppe gegen Depressionen in Lichterfelde. Die gab es nicht. Es gab aber eine Angstgruppe. Und da meine Diagnose ist Angst vor der Angst, dachte ich, dann gehst du in die Angstgruppe. Und musste sehr schnell feststellen, dass ich auch dort nicht verstanden wurde. Meine Angst war da nicht vertreten. Da gab es Flugängste, Höhenängste, Brückenängste etc. Aber eben nicht Angst vor der Angst. Und da dachte ich, aha, hier bist du also auch nicht richtig. Dann habe ich mich mit der Leiterin zusammengesetzt und die hat gesagt, sie sind gerade im Begriff, eine Angst- und Depressionsgruppe zu gründen. Soll ich doch mal reinschnuppern? Gut. Habe reingeschnuppert und war sehr enttäuscht, wie die miteinander umgingen. Da gab es keine Leitung. Da hat jeder seinen Senf dazugegeben. Ich erinnere mich an eine Person, die ständig vom eigenen Selbstmord sprach. Wie, wann, wo? Und hat man selbst über seine Problematiken gesprochen oder andere über ihre Problematiken, die wurden als nichtig, als nicht so schlimm und dergleichen mehr. Und da habe ich gedacht, nee, das kann es ja nicht sein. Und dann habe ich mich mit der Leiterin, habe es ein paar Mal probiert, dann habe ich mit der Leiterin zusammengesetzt und da hat die zu mir gesagt, Manfred, was hältst du denn davon, selbst eine Gruppe zu gründen? Ich, eine Selbsthilfegruppe gründen, keine Ahnung von nix. Und aber hat funktioniert. Die hat mich auf Fortbildung geschickt, habe mich mit kompetenten Leuten unterhalten und fortan, in kürzester Zeit, war ich Selbsthilfegruppenleiter bis heute.
Was für ein steiler Weg. Ich habe zwei Fragen, aber ich fange mal mit der einen an. Du hast ja zuerst, also bist du mit negativen Erfahrungen, bist du eher eingestiegen. Was hat dich dazu motiviert, trotzdem weiterzumachen und das nochmal zu probieren?
Also zum einen die Leiterin, der damals, das alte Waschhaus hieß das, in Lichterfelde Ost, die hat mich motiviert, die war überhaupt sehr mütterlich zu mir. Ich habe wenige Menschen bis dahin in meinem Leben getroffen, die mich, wo ich glaubte, dass die mich verstehen und für meine Problematik Verständnis haben. Denn im privaten Sektor waren die Erfahrungen alles andere als positiv. Ablehnung, Ausgrenzung. Und die hat mich verstanden. Und die ist dann die ersten Male, 3-4 Mal mag es gewesen sein, war die dabei. Wie man es ja heute auch macht bei Gruppengründung, dass man Gruppen begleitet und sie dann alleine laufen lässt. Und so war das damals auch. Und dann habe ich möglicherweise Glück gehabt mit den Teilnehmern, die in der Gruppe waren. Da gab es keine Aufmüpfchen oder die andere niedergemacht haben. Also hatte ich schon großes Glück gehabt.
Du hast gerade eben noch gesagt, dass du als Selbstbetroffener auch andere helfen kannst, dass das einer der wesentlichen Gründe auch dafür ist, dass du so lange dabei geblieben bist und das Selbsthilfe süchtig macht, weil du selber auch was für andere bedeuten kannst. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen, so wie und womit kannst du anderen für andere was bedeuten als Selbstbetroffener?
Also zum einen, wie es dann auch den anderen geht, dass man zuhört, dass man nichts in Frage stellt. Und da ich bis zum Eintritt in die Selbsthilfe diverse Erfahrungen mit Kliniken, auch mit Selbstmordversuche erlebt habe, weiß ich damit umzugehen in Krisensituationen und kann anderen sagen, wie man damit umgehen muss oder umgehen kann. Ganz wichtig war die Aussage, die ist eigentlich bis heute wichtig, ich muss mit meiner Krankheit nicht alleine sein und ich darf, vielleicht sogar, ich muss mir Hilfe holen. Und was passiert dann in Therapien? Das alles konnte ich ja sagen, weil ich ja diese Erfahrung hatte. Und das war für viele hilfreich und andere haben dann ihre Meinung oder ihre Erfahrung dazu getan, sodass wir dann insgesamt eben ja, ein großes Hilfsangebot für viele waren.
Ja, du hast ja gerade von deiner Erkrankung gesprochen. Damals, vor 42 Jahren, war Depression noch keine anerkannte Erkrankung in der Gesellschaft. Wie war die Gesellschaft und wie waren die Reaktionen damals gegenüber dem Thema Depression und Selbsthilfe?
Also war schwierig, also auf alle Fälle schwierig. Man hatte keine Depression. Jungs und Männer haben schon gar keine Depression. Alleine wenn sie schon Migräne hatten, geht eigentlich auch nicht. Das war sehr schwierig und genauso schwierig war der Tatbestand, dass die allgemeinbildenden Ärzte, wenn man dann mit Selbsthilfe kam, sie gesagt haben, naja, wenn sie meinen, dass es hilft, dann gehen sie mal dahin. Also die waren auch dagegen, weil sie Körper, Geist und Seele, im Gegensatz zu heute, hat sich ja vieles gebessert, wurde nicht anerkannt. Und als Betroffener, ich wusste nicht, was eine Depression ist. Ich hatte entweder Herzprobleme, Magenprobleme, Rückenprobleme, Migräne, Wochenendmigräne, viel gehabt, starke Migräne gehabt und habe mich auch diesbezüglich behandeln lassen. Meine Problematik war zusätzlich, dass ich manchmal, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber Tatsache war es, ich habe manchmal Krankheiten erfunden, um zum Arzt gehen zu können, weil ich dann mal angefasst wurde, kannte von zu Hause keine Umarmung oder auf den Arm hinein gehen. Wenn Manfred krank war, noch lästiger, als er ohnehin schon lästig in der Familie war. Also ich habe zum Beispiel, extrem, ja, ich habe meine Zähne verstümmelt, da gab es dann zwei Aspekte, um dann einmal zum Arzt gehen zu müssen, weil der musste mich ja anfassen, behandeln und zum anderen wollte ich üben, Schmerz auszuhalten und habe gedacht, wenn ich diesen Schmerz aushalte, mit Zahnschmerzen oder beim Zahnarzt, dann kannst du auch die anderen Schmerzen, die dich belasten, die seelischen Schmerzen, besser mit umgehen. Also es war so ein Kauderwelsch, aber dennoch war das so mein Leben. Und wenn dann in der Selbsthilfe, jetzt sind wir wieder in der Selbsthilfegruppe, habe ich durch meine Offenheit, die ich bis heute habe, meine Offenheit dazu beigetragen, dass andere in der Gruppe auch offen sein konnten. Und das finde ich ganz toll. Also nicht jetzt von mir, sondern überhaupt toll, wenn jemand offen ist und schafft, andere zu animieren, auch offen zu sein. Nach dem Motto, naja, wenn der das erzählt, dann darf ich auch das erzählen. Und das ist Hilfe, Hilfe in der Selbsthilfe.
Du hast es gerade schon angedeutet, dass damals ganz anders umgegangen wurde mit dem Thema Depression, Ängste. Du bist quasi ein Zeitzeuge. Wie hast du die unterschiedlichen Zeiten in der Selbsthilfe erlebt? Was ist heute anders als damals?
Da gibt es einen ganz gravierenden Punkt, nämlich, dass diese Nehmermentalität damals nicht so ausgeprägt war. Nur nehmen, nur rausziehen aus allem, nicht verbindlich sein. Und wenn ich genug gehört habe, dann gehe ich nicht mehr in die Gruppe. Auf die Idee, dass ich andere helfen kann, ist nicht mehr so ausgeprägt. Früher war es, wenn ich sage Familie, ist sicherlich ein bisschen übertrieben. Aber so eine Tendenz war schon, man hat sich auf den Tag gefreut. Heute freut man sich möglicherweise auch in seine Gruppe gehen zu können. Aber ich erlebe es ja auch heute in meinen Gruppen. Nur nehmen, nehmen, nehmen. Ja. Und alles ist selbstverständlich. Wenn ich keine Lust habe, gehe ich nicht in eine Gruppe, der Gruppenleiter. Der muss natürlich präsent sein, ob er nur will oder nicht. Also ich als Gruppenleiter, ob alle so sind, weiß ich nicht. Also das hat sich gravierend geändert. Die Verbindlichkeit und die Zusammengehörigkeit, die ist heute nicht mehr so. Ich möchte nur erwähnen, dass ich mit meiner Gruppe vor 10, 20 Jahren mit der ganzen Gruppe eine ganze Woche in der Bukowa-Schweiz Urlaub gemacht habe. Mit Gruppentreffen, mit Ausflüge und so weiter und so weiter.
Wow.
Ja, also wäre heute nicht denkbar.
Wie geht ihr denn heute damit um, mit dieser Unverbindlichkeit? Also erlebst du das in deiner Gruppe, die schon so viele Jahre existiert, auch? Und wie geht ihr damit um?
Naja, ich habe schon so ein bisschen Spielregeln aufgestellt und bin abgebrühter geworden. Also ich nehme mir nicht alles so sehr zu Herzen und vor allem beziehe es nicht mehr auf mich. Wenn heute jemand nicht da ist und sich nicht abgemeldet hat, dann ist das halt so. Ich frage dann auch nicht nächste Mal, warum bist du nicht da gewesen? Wenn andere fragen, ist das für mich in Ordnung. Es sind andere Zeiten. Und ob es bessere Zeiten sind, weiß ich nicht, aber andere Zeiten sind es auf alle Fälle.
Manfred, du hast in unserem Vorgespräch gesagt, dass du als einziger nicht professioneller Mitglied in dem Arbeitskreis der Psychotherapeutenkammer warst. Warum warst du da Mitglied und welchen Mehrwert hatte das?
Also erstmal fühlte ich mich hier bauchklatscht, dass man mich gebeten hat, da mitzuwirken. Und durch meine Vorträge, die ich zum Teil in Krankenhäusern gehalten habe, bei Ärzten oder anderen Personen, die auf der anderen Seite standen und immer wieder erfahren hat, dass mir gesagt wurde, schön, dass wir Sie hören konnten als Betroffener. Ein Arzt stand auf und hat gesagt, vor allem schön, dass Sie hier waren, uns den Vortrag gehalten haben. Ich glaube, ich spreche für meine Kollegen, wir haben alle Scheuklappen auf. Wir arbeiten nur unser Programm ab und dann ist gut. Vielleicht sage ich jetzt, vielleicht ist es auch anders gar nicht möglich. Also ich habe denen sozusagen die Scheuklappen weggeklappt. Und dann hat mich jemand gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal in dem Arbeitskreis zu erscheinen, wo dann alles Mögliche eben besprochen wurde über Angst und Depression, überhaupt seelische Erkrankungen. Und dann bin ich dabei geblieben. Anderthalb Jahre oder zwei Jahre war ich dabei, haben uns einmal im Monat getroffen, am Kurfürstendamm war das. Ich habe gemerkt, sie haben schon gemerkt, da sitzt jemand, der hat was zu sagen. Und wenn die denn manchmal untereinander ein Gespräch geführt haben, wo ich vom Fachlichen nicht mitreden konnte, aber an bestimmten Stellen, da gesagt, genau das ist der Punkt, der nicht funktioniert. Man sollte nicht über Betroffene sprechen, sondern mit Betroffenen sprechen, um sich ein Bild zu machen von der eigentlichen Problematik. Ich sage, Lehrbücher sind ja alles schön und gut, ist aber alles nicht Praxis.
Du hast ja jetzt verschiedene Aspekte besprochen, was Selbsthilfe damals und heute, wie sich das verändert hat. Also ne, auf der einen Seite keine Anerkennung der Selbsthilfe, aber dann eine Zuverlässigkeit. Heute kennen auch ÄrztInnen die Selbsthilfe und finden die wertvoll, aber es gibt nicht die Zuverlässigkeit in den Gruppen, sondern ich komme heute oder morgen oder auch nicht. Das heißt, positive und negative unterschiedliche Erfahrungen, die du da miteinander verbindest. Ja, aber mit Blick auf diese Veränderung in der Selbsthilfe, was hat sich noch so verändert? Also wie hat sich die Selbsthilfe an sich verändert?
Unzuverlässiger, aber auf der anderen Seite differenzierter. Und das finde ich eigentlich gut. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, früher hat man eine Depressionsgruppe gegründet und da waren sie von 18 bis 80. Heute finden sich die Leute, differenzierter zusammen. Bis 35, bis 50, nur Frauen, nur Männer, Transsexuelle. Also es ist sehr viel differenzierter. Und das finde ich gut, weil dann die eigentliche Problematik besprochen werden kann. Ein Beispiel für den Nicht-Zustand, den ich eben geschildert habe. Da sitzt meinetwegen eine 20-Jährige oder ein 20-Jähriger, aber meistens sind es ja Frauen, eine 20-Jährige, und da sitzt eine 60-Jährige oder 50-Jährige. Könnte passieren, dass die 20-Jährige in der 50-Jährigen ihre Mutter wieder gespiegelt sieht. Dann ist die 20-Jährige kaum bereit, über ihre Probleme zu sprechen, weil das eine ganz andere Generation ist. Und wenn nur alte Leute über ihre Probleme sprechen, also über Rente, über Krankheit, über Tod von Angehörigen, da sitzen ein paar Junge, die anfangen zu leben, für die das sehr fern ist, diese Themen, dann passt das auch wieder nicht. Andererseits hat es natürlich auch einen Mehrwert, nämlich man kann von alten Leuten lernen und man kann von jungen Leuten lernen. Ich habe neulich mich mit jemandem unterhalten, mit einem Gehirnchirurgen, und habe den gefragt, kannst du mir mal sagen, wieso wir alt werden? Und dann hat er mir zwei Dinge gesagt. Jetzt bin ich gespannt, was du mir erzählst. Er hat gesagt, wir werden alt, damit wir viel Wissen weitergeben können. Und wir werden alt, dass wir uns lange an schöne Zeiten erinnern können.
Oh, wie schön. Manfred, du hast das gerade schon ein bisschen benannt, dass du sagst, dass dieses Voneinanderlernen, ne, dass du sagst, dass du auch als Selbstbetroffener anderen helfen kannst und dass die Selbsthilfe sozusagen dein Rettungsring war, deine Lebensversicherung. Was wäre dir heute in Bezug auf die Selbsthilfe noch wichtig, den HörerInnen mitzuteilen?
Ich finde Selbsthilfe als Informationsquelle und als Austauschquelle sehr, sehr wichtig. Es gibt tausende von Fachbüchern, die man meinetwegen auch weiter lesen soll und kann. Die Fragen, die darin einem selbst entstehen, die kann man sich nur selbst beantworten, weil es ja keine dritte Person gibt, die die Fragen beantwortet. Die müsste ja dann auch das Buch gelesen haben. Also für mich war Fachliteratur lesen, also wie gehe ich mit Depressionen um und so weiter und so weiter, nur bedingt hilfreich, weil ich nicht weiß, ob ich ehrlich antworten konnte, selbst ehrlich antworten konnte. Ich habe mir dann so die Antworten so zusammengezimmert, so wie ich glaubte, dass es mir hilft, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Und in der Selbsthilfe hat man einen Gesprächspartner. Und ich sagte ja anfangs, in einer gut funktionierenden Selbsthilfegruppe muss man sich nicht erklären für sein Sein. Weil da gibt es auch Ausrutscher, ja. Aber vom Ansatz her muss man sich nicht erklären. Und das finde ich so toll, diesen Austausch. Und dass die, wie schon gerade erwähnt, die Selbsthilfegruppenzusammensetzung jetzt differenzierter sind.
Ganz am Anfang haben wir ja ein bisschen umrissen, was dich alles in den 42 Jahren schon umgetrieben hat. Unter anderem ja auch Fortbildungen. Du bist ja Gründungsmitglied des Arbeitskreis Fortbildung, welches sich im Jahr 2006 schon gegründet hat.
Wie kam es eigentlich zur Gründung des Arbeitskreises?
Die Einrichtungsleiter von Selbsthilfekontaktstellen müssen sich irgendwann mal zu diesem Thema getroffen haben und sich unterhalten haben. Was können wir machen? Was können wir anbieten? Ich glaube auch, dass die Frau Stötzner, die seinerzeit ja SEKIS geleitet hatte, ich weiß nicht, ob der Name bekannt ist, Karin Stötzner, und die haben sich zusammengetan und ein Gruppenmitglied, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt nennen soll, muss ich ja eigentlich nicht, mit dem habe ich viel zusammengearbeitet und der hat mich gefragt, hast du Lust, da mitzumachen? Dann hat sich der Arbeitskreis Fortbildung gebildet und was da gut war, dass fast Hälfte sogenannte Professionelle und aber auch Gruppenmitglieder Mitglied waren. Und dadurch war es eine wunderbare Mischung über Angebote, Ideen und Bedürfnisse von der anderen Seite, von den Betroffenen. Und so hat sich das gebildet.
Also deine Geschichte in der Selbsthilfe, die ja jetzt noch nicht zu Ende ist, zeigt ja, wie wertvoll es ist, auch über den Tellerrand zu gucken, über die eigene Gruppe hinaus, was da alles noch möglich ist und wie viel dir das auch gegeben hat und immer noch gibt. Was waren denn eigentlich eure ersten Fortbildungen?
Unsere erste Fortbildung war der rote Faden in meinem Leben. Wie bin ich zu dem geworden, der ich heute bin? Und du sagst es völlig richtig, das hat natürlich, war nicht eingegrenzt auf seelische Erkrankungen. Da waren Krebserkrankungen und Trauernde und alle Krankheitsbilder, die man sich vorstellen kann, die waren alle vertreten. Und das war auch wiederum gut, dass er sich nicht so sehr fokussiert hat auf die seelischen Erkrankungen. Und da begann übrigens auch meine kreative Phase, dass wir überlegt haben, wir können ja nicht nur uns am Tisch setzen und wie in einer Selbsthilfegruppe mit den Leuten sprechen, sondern wie können wir die Leute in Bewegung bringen, wie können wir die Leute anregen, kreativ tätig zu werden. Das war so ein bisschen so der Impuls, kreativ zu werden. Und da waren wir wirklich sehr erfolgreich.
Ja, deine langjährigen Erfahrungen als Gruppen- und Workshopleiter hast du im Handbuch Lebendige Gruppenarbeit durch kreative Methoden zusammengetragen. Was denkst du, wer sollte das Handbuch lesen und warum?
Es sollten alle diejenigen lesen, die ihre Gruppenarbeit, ihre Gruppentreffen lebendig gestalten wollen, also kreativ gestalten wollen. Denn ich habe immer, oder wenn ich Seminare zu diesem Buch hier gegeben habe, immer wieder gehört, wir brauchen ja schon eine halbe Stunde, um überhaupt ein Thema zu finden. Und wenn wir denn ein Thema haben, wissen wir nicht, wie wir damit umgehen sollen und so weiter und so weiter. Und da es ja eine Vielfältigkeit an Themen gibt, von Gruppengründung bis Gruppenausschuss und alles, was dazwischen ist, Umgang mit Vielredendern, Umgang mit Schweigern, ja, lassen wir es mal dabei jetzt. Und alles kann man eben kreativ gestalten. Und dieses kreative Gestalten ist meine Erfahrung bis heute durch Hilfsmittel, durch kreative Mittel wie Postkarten oder Gegenstände oder dergleichen mehr. Es reicht manchmal, in manchen Fällen, eine Motivkarte in der Hand zu haben, um überhaupt etwas in der Hand zu haben, etwas anfassen zu können und dann in Verbindung mit der Fragestellung viel erzählt wird. Und immer wieder meine Erfahrung, dass Betroffene viel mehr von sich sagen mit unter Verwendung von Hilfsmitteln und am Ende selbst erschrocken sind, was sie alles erzählt haben. Also es gibt kaum, ich kann mich kaum an jemanden erinnern, der sich dem Hilfsmittel gegenüber verweigert hat, gab es auch schon, ja, oder der eine Postkarte oder irgendetwas anderes in der Hand hatte stumm blieb. Viele haben gesagt, hätte ich diese Karte nicht, hätte ich dieses Symbol nicht, dann hätte ich wahrscheinlich weniger bis gar nichts gesagt. Also es löst die Zunge. Kreative Methoden lösen die Zunge. Und die Ergebnisse, weil es ja oft spielerisch erscheint, was gemacht wird. In dem Moment, wo die Personen sich damit mit auseinandersetzen, glaube ich auch, dass sie das erstmal nur spielerisch sehen und den ernsten Hintergrund erst erkennen, wenn über die Lösung gesprochen wird. Zum Beispiel Gruppencluster. Eine wunderbare kreative Methode, wo man in kürzester Zeit Themen sammeln kann, wo sich durch Entscheidungen nachher, durch Punktevergabe herausstellt, welcher Begriff die meisten Punkte hat. Das ist das Thema für heute.
Kreative Methoden lösen die Zunge, das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, das trifft es sehr gut und du hattest ja auch in unserem Vorgespräch gesagt, dieses Handbuch ist die Bibel der Selbsthilfe und dass das inzwischen auch nicht nur in der Selbsthilfe eingesetzt wird, sondern auch in Kitas und Betrieben.
In Kitas, in Betrieben, also auch in Sozialstationen, über Einrichtungen, die Fortbildung machen, also die überhaupt gar nichts mit Selbsthilfe zu tun haben, in Schulen. So ja, bei Studenten schon mal. Eine Studentin hat mal dieses Buch angefordert, als es noch nicht bei euch beheimatet war. Sie wollte so ja eine Arbeit drüber schreiben, eine Studienarbeit über dieses Buch. Ja. Und ich muss klarstellen, der Spruch mit der Bibel ist nicht von mir, sondern hat ein Leser geschrieben. Das ist die Bibel der Selbsthilfe.
Ja, wobei können diese kreativen Methoden noch hilfreich sein? Hast du noch weitere Beispiele dafür?
Die schwierigsten Dinge, die in der Selbsthilfe zu bewältigen sind, sind aus meiner Sicht Gruppenausschluss und ein Trauerfall. Wenn ihr wollt, kann ich da mal näher drauf eingehen. Fangen wir mal mit dem Trauerfall an. Ein Gruppenmitglied hat sich selbst getötet und habe dann überlegt, wie gehen wir da in der Gruppe mit um? Das war September oder Oktober. Dann habe ich mal ausgerechnet, wie viele Monate diese Person bei uns in der Gruppe war. Und dann habe ich Kastanienblätter gesammelt, so viele Blätter wie Monate, und auf jedes Kastanienblatt ein Teelicht gestellt. Und dann haben wir in der Gruppe gesessen, hat ein Bild von dem sich selbst Getöteten aufgestellt und dann haben wir uns unterhalten über ihn und dann hieß es immer, wer möchte, kann eine Kerze anzünden, sodass nachher alle Kerzen brannten und wir würdevoll abgenommen haben. So, wenn man so will, auch kreativ. Ein negatives Ereignis war allerdings dabei, Ein Gruppenmitglied hat gesagt, für einen Selbstmörder zünde ich kein Licht an. Hat ein bisschen die Stimmung gedämpft, aber insgesamt fand ich es eine sehr schöne Methode. Eigentlich noch schwieriger ist ein Gruppenausschluss, den man ja nicht so ohne weiteres vollzieht. Man sagt ja nicht Helga oder Franz oder wie, nächstes Mal bist du nicht mehr dabei, wir wollen dich nicht mehr hier haben, mag solche Sachen geben. Ich hatte mir was anderes ausgedacht. Es hatte sich schon abgezeichnet, dass ein weibliches Gruppenmitglied nicht gruppenfähig ist, durch Verhalten aufgefallen ist und ich nicht so richtig wusste, wie gehe ich damit um. Ein einziges Gespräch, was ich mal mit der geführt hatte, hatte nicht zum Ziel geführt. Dann habe ich mir Folgendes überlegt und habe Handpuppen mitgebracht. Den Kaspar, den Teufel, die Prinzessin, den Polizisten, Kaspar selbst natürlich, Großmutter, alles, was man so im Kasperler Theater an Figuren hat, die habe ich auf den Tisch gelegt und habe gesagt, das Thema ist heute bekannt, wir wollen mal sehen, wie wir da zu einer Lösung kommen und habe alle gebeten, sich die entsprechende Puppe, die so ein bisschen den eigenen Charakter widerspiegelt, sollen sie sich nehmen, sollen sich über die Hand ziehen. Das war der erste Schritt und dann hat man ja gesehen, was da an Puppen genommen wurde. Und dann habe ich gefragt, warum diese Puppe? Und ich würde euch bitten, nicht als die Person zu sprechen, sondern als die Puppe, die ihr habt. Und diese besagte Frau hatte Krokodil gehabt und hat gesagt, ich bin das Krokodil, ich beiße gerne zu, auch wenn ich keinen Grund habe. Und jetzt ist mir deutlich geworden, dass ich, glaube ich, wirklich nicht in diese Gruppe passe. Ich möchte mich bedanken und verabschieden. War jetzt die Kurzform, hat natürlich alles ein bisschen länger gedauert. Aber es war auch interessant von den anderen zu hören. Warum nimmt denn sich jemand die Prinzessin? Ja, fühle mich schon so ein bisschen als Prinzessin. Ich möchte ein bisschen hofiert werden. Oder der Polizist, ja, so mal den Überblick und für Ordnung zu sorgen hier in der Gruppe, das liegt mir schon. Also es war unabhängig von dem Gruppenausschluss ist es überhaupt eine tolle Sache, mal mit solchen Puppen zu arbeiten. Und auch da wieder, jetzt wiederhole ich mich auch nochmal, da auch wieder, nur durch diese Puppen kommen Wahrheiten ans Tageslicht.
Manfred, danke dir für diese Beispiele. Das finde ich sehr, sehr eindrücklich. Du hast das auch gerade eben schon erwähnt, dass du nicht immer nur positive Erfahrungen machst, sondern dass es auch manchmal Widerstände gibt. Ich selber kenne das auch ganz oft, wenn Menschen schon das Wort Kreativität hören, schrecken sie schon davor zurück. Wenn man dann noch das Wort Rollenspiele erwähnt, wird es dann ganz schlimm. Und ich wollte dich fragen, wie gehst du denn mit diesen Widerständen um?
Ich frage nach den Widerständen erstmal. Warum hat man so eine Scheu davor? Warum lehnt man das ab? Ist fremd, nutzt sowieso nichts, ist Kinderspiel, ist Quatsch. Ich sage, hast du schon mal eigene Erfahrung irgendwo damit gemacht? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Lass uns doch mal probieren. Ich sage, und du musst ja, wenn es eine einzelne Person war, du musst ja auch nicht anfangen damit. Und du musst ja auch nicht mitmachen. Wenn du meinst, das ist absolut nichts für dich, dann vielleicht, ich hoffe, dass die anderen da Spaß dran finden, dass die dann mitmachen. Aber was ich noch viel problematischer finde, dass die Verantwortung dafür tragen, für diese kreativen Methoden, also diese reinbringen, ja, dass die Berührungsängste haben. Für die ist das alles neu, deshalb sind die ja alle wirklich in vielen Seminaren zur kreativen Methoden. Dieses Beispiel, was ich euch erzählt habe mit dem Gruppenausschluss, hatte ich heute gehabt und da sagt eine Frau, das kommt mir ja wie gerufen. Nächste Woche habe ich genau diese Problematik. Ich werde mir Handpuppen besorgen und werde gleich ausprobieren. Also, besser geht's nicht.
Wenn wir jetzt schon bei Büchern sind, du hast ja auch ein zweites Handbuch und Ratgeber zum Thema Depression geschrieben, wer A sagt, wie Angehöriger, meint auch B wie Betroffener. Hier schreibst du, dass jede Betroffene auch eine Angehörige ist und umgekehrt. Was genau meinst du damit?
Also in der Partnerschaft, der eine hat Depressionen und der andere ist der Partner eben halt, dann ist der Angehörige insofern betroffen, dass er mit dem eigentlich Kranken umzugehen lernen muss. Er ist insofern betroffen, als dass er glaubt, und erklärt das Buch ein bisschen, dass er glaubt, auf alles verzichten zu müssen. Das geht so weit, dass sich Angehörige das Lachen verbieten, weil sie sagen, ich kann nicht lachen, mein Mann, meine Frau hat Depressionen und ist so krank. Die treffen sich mit niemandem mehr, die geben eigentlich sozusagen ihre Persönlichkeit auf. Und da ist die große Gefahr, nun tatsächlich dann eben auch Betroffener im Sinne von Krankheit zu werden. Wenn man dieses Buch richtig liest, oder besser gesagt zwischen den Zeilen liest und mich kennt, dann weiß man, dass es meine Lebenssituation war. Angehörige und Betroffene haben häufig den gleichen Gedanken, die gleichen Ideen, aber eine unterschiedliche Draufsicht. Also so ein typisches Beispiel ist, wenn ein Angehöriger gut meint, zu dem Betroffenen zu sagen, zieh dich an, die Sonne scheint, wir gehen raus. Dann möchte der Angehörige, dass sein Wunsch erfüllt wird. Was schon vom Ansatz falsch ist, man darf die eigenen Bedürfnisse nicht über dem des Betroffenen stellen. Aber das wird sehr häufig falsch gemacht. So, also der Angehörige möchte gerne, dass der Betroffene Ja sagt. Der Betroffene möchte eigentlich Nein sagen, möchte den aber nicht wehtun. Und dann wird nicht drüber gesprochen. Betroffene und Angehörige sprechen ja viel zu wenig miteinander. Und so schaukelt sich das hoch und der Angehörige ist nachher enttäuscht, nicht nur zu dem Einfall, sondern ich kann ja machen, was ich will, der oder die macht ja nicht, was ich sage, dann muss er sich nicht wundern, dass er so krank ist. Und dadurch kann es passieren, dass man sich entfremdet. Und auf der anderen Seite, das ist ein Spruch, der glaube ich von mir ist, ist eine Depression natürlich kein Entschuldigungszettel. Ja, nur weil ich depressiv bin, habe ich nicht alle Rechte und kann alle niedermachen und angreifen und dergleichen mehr. Also da müssen auch Grenzen gesetzt werden, auch einem Betroffenen gegenüber. Habe ich selber gespürt. Und andererseits muss der Angehörige wissen, dass er auch Grenzen hat. Denn eins ist ja wichtig, auch ein ganz wichtiger Satz. Ein Betroffener, der will nicht, sondern der kann nicht. Und das ist ein riesen Unterschied. Schwer zu begreifen für einen Angehörigen. Man muss ja einfach wissen, dass ein Angehöriger völlig überrascht wird. Es war ein schleichender Prozess, aber in der Konsequenz überrascht wird. Er hat sich ja nicht mit dem anderen zusammengetan, weil er schon wusste, dass die Person Depressionen kriegt. Also ist es ganz neu. Und wenn die miteinander lernen, mehr zu kommunizieren, dann würde ich dafür fast meine Hand ins Feuer legen, dass das Miteinander einfacher wird.
Nun hast du ja sehr, sehr viel lange Zeit Erfahrung mit der Selbsthilfe gemacht und hast davon jetzt hier auch so ein paar Schlaglichter drauf geworfen. Wenn du diesen ganzen Weg, nun hast du ja schon einige Bücher geschrieben, aber wenn du diesen Weg der Selbsthilfe und also was ja dein ganz individueller Weg ist, einen Titel geben würdest, wie würde dieser lauten?
Der Weg ist schwer, aber gehbar. Zum Beispiel fällt mir spontan ein. Und da habe ich auch so ein Bild davor. Also als Angstpatient geht man so seinen Weg, den man kennt, und scheut sich, Seitenwege zu gehen. Weil ich weiß ja nicht, was mir da passiert. Vielleicht etwas ganz Furchtbares. Also gehe ich wieder auf den alten Weg, der mir vertraut ist, aber mir nicht gut tut. Und dann kann es passieren, dass plötzlich ein großer Berg vor mir ist, der noch nie da gewesen ist. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Also ich kann warten, dass der Berg von alleine verschwindet. Wird wohl nicht, ja. Ich kann den Berg überwandern, sehr aufwendig, sehr mühselig, sehr steil. Und ich kann den auch umgehen, rechts oder links. Alles Möglichkeiten. Aber ich kann auch, und da kommen die wenigsten drauf, ich kann mir auch helfen lassen. Jemand, der mir hilft, den Berg zu überwinden, wie auch immer. Es gibt zu viele Berge und zu wenig Überlegung, dass ich mir helfen lassen kann. Erst wenn ich die Krankheit annehme, kann ich mich mit ihr auseinandersetzen. Und wenn ich mich mit einer Krankheit auseinandersetzen kann, kann ich etwas dagegen tun. Wenn ich die Krankheit nicht akzeptiere, sie ablehne, es ist klar, niemand möchte gerne Depressionen, Ängste oder sonst was, oder auch Krebs, ist egal eigentlich, haben. Aber sie ist nun mal da und sie ist ein Stück von mir. Und da musste ich 50 Jahre werden, um diese zu begreifen, dass ich gesagt habe, ja, Manfred, du hast Depressionen. Und dann habe ich mich auseinandergesetzt, mir helfen lassen und dann wurde es besser.
Wir sind jetzt langsam schon am Schluss angekommen und deswegen wollte ich dich nochmal fragen, gibt es noch etwas, was du den HörerInnen noch sagen möchtest? Gibt es noch etwas, was noch nicht gesagt wurde?
Die Krankheit, ich muss jetzt bei der Depression bleiben, dazu habe ich folgenden Satz geprägt, du Depression bist nur Untermieter bei mir und ich bestimme, wie lange du bei mir drinne bist. Jahrelang war es umgekehrt, dass der Untermieter mich beherrscht hat. Und das habe ich mir so eingebläut, dass ich lange damit auch gearbeitet habe. Ich war nicht mehr Manfred, ich war die Depression. Ich war ja nicht mehr ich, ja. Und dank Therapien natürlich, alleine bin ich auf diese nicht gekommen. Also ich will damit sagen, Leute, nehmt eure Krankheit an, die ihr habt, sie gehört zu euch, ihr könnt sie euch wegwünschen, wird aber nicht funktionieren. Nehmt eure Krankheit an, setzt euch mit ihr auseinander und sucht Hilfe. Und da zum Beispiel ist die Selbsthilfe ein guter Weg.
Was für ein wundervolles Schlusswort, Manfred.
Und die Bücher, über die wir hier gesprochen haben und die Manfred etwas ausgeführt hat, gibt es als Druckexemplare bei Sekes und in der Selbsthilfe-Kontaktstelle in Steglitz-Zehlendorf. Ihr könnt sie aber auch kostenlos runterladen, den Link zum Download. Und mehr Infos zu Manfred und auch zu seiner Internetseite, die er auch selbst hat, worüber wir jetzt aber nicht gesprochen haben, die findet ihr in unseren Shownotes.
Möchtest du auch mal Gast oder Gästin bei uns im Podcast sein? Dann schreib uns einfach an echte-stimmen@sekes-berlin.de. Ihr findet uns auch bei Instagram unter dem Profilnamen Echte Stimmen. Übrigens, wenn ihr mehr zum Thema Fortbildung wissen wollt, hört euch doch gerne unsere Mai-Folge an. Da berichten Katrin und Klaus darüber, welche Fortbildungen es gibt, welche sie besuchen und warum. Diesen und alle bisherigen Podcast-Folgen findet ihr auf www.echte-stimmen.de. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
Auf Wiedersehen und macht's gut. Und denkt dran, Selbsthilfe macht süchtig, wenn ihr es wollt.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Echte Stimmen?
Echte Stimmen.